Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's.
Der heutige Podcast direkt aus dem Wald. Und gleich laufe ich an den Schienengleisen vorbei. Es könnte also laut werden, aber da kommen wir drüber hinweg, glaube ich. Gestern, vor ein paar Tagen, gab es den Führungskräfte-Coaching und da fasse ich die wesentlichen Sachen jetzt nochmal hier für euch zusammen. Angefangen haben wir mit der Frage, es ging um Schuld, bin ich gut? Eine ähnliche Frage ist, bin ich gut genug? Eine dritte Frage, bin ich schon gut genug? Und eine vierte, die, glaube ich, dahinter steht, ist dann, bin ich sicher? Auch wenn ich noch nicht gut genug bin. Also bin ich auch sicher mit meinen Defiziten? Und die Frage danach, wer urteilt überhaupt? Und nach welchen Kriterien? Und mit welchen Folgen? Also wem gebe ich die Macht über meine... Ja, was ist das eigentlich genau? Sind das meine Ergebnisse, die Ergebnisqualität? Sind es meine Taten? Oder sind es meine Anstrengungen? Alle drei Objekte könnten ja kritisiert werden. Du hast dich nicht genug angestrengt, du hast das Falsche getan und oder das Ergebnis ist nicht gut genug. Alles drei ist angreifbar, wenn ich das zulasse. Also was wird angegriffen? Wer greift an? Was sind die Kriterien genau? Also was ist dann gut genug? Schulnote 1 bis 6. Und was sind die Folgen? Ablehnung. Ist es nur bei mir die Schuld, die ich produziere, oder sehe ich im anderen einen Vorwurf, vermute ich das nur, übertrage ich da irgendwas? Das war so der Kern unserer Arbeit. Wir haben uns dann angeschaut, Schuld ist, dem anderen was angetan zu haben. Es könnte auch Scham sein, ich bin nicht gut genug. Und die können Hand in Hand daherkommen und schwer zu trennen sein. Aber die Gefühle sind, die stehen für sich. Bei der Schuld ist der Gedanke, ich habe dir was, Klammer auf Negatives, Klammer zu, angetan. Du hast jetzt einen Nachteil durch mein Tun oder Nicht-Tun. Scham ist, was denkst du jetzt über mich? Ich genüge nicht, ich bin minderwertig, ich bin nicht liebenswert und so weiter. In beiden Fällen brauche ich jemand anderen, also zumindest gedanklich. Ich kann mich aber auch von mir selbst schämen. Also bei der Scham brauche ich streng genommen keinen anderen, wenn ich selbst meiner Norm nicht gerecht geworden bin. Und wenn wir schon über Schuld und Scham sprechen, sprechen wir auch noch über die Angst. Die Angst vor Schuld ist eine neue Qualität. Also ich fühle mich jetzt schuldig, weil ich was getan habe. Das heißt, ich brauche für die Schuld die Vergangenheit. Da muss irgendwas passiert sein. Und ich spüre die Schuld in der Gegenwart. Und für Fortgeschrittene gibt es dann auch noch die Angst vor Schuld. Da gucke ich in die Zukunft, dass ich in der Zukunft was falsch machen könnte oder Standards nicht genügen könnte. Also die Angst braucht die Zukunft, die Schuld braucht die Vergangenheit. Und die Gegenwart, die schafft das beides ab, beziehungsweise wenn ich mich nur in der Gegenwart aufhalte, kann ich nicht schuldig sein und ich kann auch keine Angst haben. Und das, was Eckhart Tolle auch vermittelt, sein Hauptwerk heißt ja Jetzt. Ich habe das nicht gelesen, aber habe es oft gesehen. Ich habe von ihm ein Audio-File, ein Hörbuch gehört auf YouTube. Das ist kostenfrei zu hören. Das heißt, eine neue Erde dauert nur 10 Stunden 44 Minuten. Wie ich leider nachher erst mitbekam, auch bei YouTube kann man schneller abspielen. Sehr, sehr anstrengend, das zu hören, fand ich. Aber sehr erhellend. Die zentrale Aussage war, wenn wir uns nicht identifizieren mit unserer Form, mit unserem Körper, unserem Namen, unserem Titel, unseren Rollen und so weiter, wenn wir uns nicht identifizieren, sondern da quasi aussteigen, wer sind wir dann noch? Die Entidentifizierung mit Form führt dazu, dass wir nur noch unser Kern unserer Essenz sind, also nur noch Energie eigentlich, verbunden mit der Umwelt. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich meine, ein wunderbarer Gedanke, der mir so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten geholfen hat, immer wieder aus diesen Schuld- und Schamspielen auszusteigen, die meistens ich selbst veranlasse. Ja, was sind die Kriterien für Schuld und Scham? Einmal ist es die Aufgabe selbst, also bin ich überhaupt zuständig? Da gibt es dann die Begriffe, ist es meine Rolle oder Verantwortung oder Zuständigkeit? Auch das finde ich ganz wichtig, dass man diese drei Begriffe so kennt, weil manche sagen Verantwortung und meinen die Rolle bzw. Zuständigkeit, dass man einfach weiß, das sind eigentlich komplette Synonyme. Also es ist nicht meine Rolle, dann zum Beispiel die Qualität, das Ergebnis ist nicht gut genug oder die Quantität. Ich habe nicht genug verschiedene Sachen erreicht. Und das sagte ich eben schon so im Nebensatz, es können da drei Kritikpunkte aufkommen. Das eine ist das Ergebnis, also der Zustand am Ende meines Tuns. Dann mein Tun selbst, also meine Aufgabe, meine Methode, die Strategie, wie ich es gemacht habe und wie sehr ich mich angestrengt habe. Also alle drei Sachen sind im Prinzip angreifbar. Wir haben uns dann über die Quelle für Schuld unterhalten. Also woher kommt denn eigentlich diese Schuld? Und Schuld und Scham sind so soziale Konstrukte. Also das sind nicht so Gefühle wie Trauer oder Ohnmacht, die einfach dem Menschen innewohnen. Und wenn ich was verliere, dann bin ich traurig. Wenn ich nicht tun kann, dann fühle ich mich ohnmächtig. Das muss nicht geprägt sein. Schuld und Scham sind aber erlernte Geschichten. Die habe ich auch so im Umfeld erlernt. Bei Schuld weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch ein normaler innewohnender Reflex. Aber Scham muss erlernt sein, weil das kann ich ja ohne eine Referenz nicht. Und die Referenz kommt von außen oder ich habe sie selbst konstruiert. Also Scham ist ein sehr fragwürdiges Gefühl, sagen wir mal. Aber das an anderer Stelle vielleicht vertiefen. Dann können wir unterscheiden Schuld und Verantwortung. Schuld ist eher das kindliche Gefühl, diese Enge, dieses Ausgeliefertsein, Angst vor Ablehnung und so weiter. Und Verantwortung ist eher das erwachsene Pendant. Das heißt, ich laufe durch mein Leben als Erwachsener. Ich habe Mist gebaut in meinem Urteil, im Urteil eines anderen. Dann kommt ganz kurz das Gefühl von Schuld. Und dann wandle ich das um in Verantwortung. Ja, ich war es, es tut mir leid, ich habe daraus was gelernt. Hätte ich gewusst und so weiter, beim nächsten Mal werde ich, sag mal, hier Nutzenversprechen, Lesson learned, hinfallen, aufstehen, Krone aufsetzen, weiterlaufen. Das wäre dann der Erwachsenenumgang damit. Woher kommen diese Schuld- und Schamkomplexe? Erlernt, meistens von den eigenen Eltern, frühe Kindheit, dahin zu gucken. Da gibt es auch das Konzept mit dem inneren Kind. Das ist eine therapeutische Arbeit dann, die wahrscheinlich jedem Menschen gut steht. Man muss jetzt nicht unbedingt zur Therapie gehen, weil das ist ja dann gleich eine Institution, ein gewisses Projekt. Aber sich einzugestehen, dass viele Dinge früher angelegt worden sind, das ist, glaube ich, ein sehr hilfreicher Gedanke. Und dann muss ich meinen Eltern gegenüber nicht vorwurfsvoll sein und nicht jammern und klagen und so weiter, sondern das ist die Quelle. Identifizieren, etikettieren, aussprechen, zurückgeben, der Welt zurückgeben. Denn unsere Eltern haben es ja auch nur von deren Eltern übernommen. Der Mensch an sich, und das ist die Frage, welches Menschenbild wir haben, ist ein liebender Mensch, ein gütiger Mensch. Und wir sind nur VV, nämlich vorübergehend verhindert. Also die Idee wäre dann konfrontieren, es rauslassen, aber kein Klagen, kein Abrechnen, nur sagen, was ist, um sich abzunabeln, zu befreien. Ich selbst habe gerade so einen Prozess mit meinen Eltern nochmal, wo es gilt, das nochmal auszusprechen. Und dann können wir gucken, woher kommt das, woher habt ihr das? Ich gucke mir also auch meine Großeltern an. Weiter kann ich nicht zurückgucken, weil ich deren Einflüsse wiederum nicht kenne. Und da verspreche ich mir sehr viel Freiheit und Frieden. Ja, dann haben wir uns über Bewertungsgrundlagen nochmal unterhalten und kamen kurz auf den Dunning-Krüger-Effekt. Ich zitiere gerade mal aus Wikipedia. Der Dunning-Krüger-Effekt oder Krüger bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen. Was für eine schöne Formulierung. Bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittels Metakognition objektiv zu beurteilen. Das heißt, du brauchst eine gewisse Kompetenz, um auf dich selbst gucken zu können. Du musst differenzieren können zwischen dir und deinem Umfeld. Du musst also kurz ins Umfeld quasi gehen, auf dich selbst drauf gucken. Und das ist inkompetenteren Menschen weniger möglich als kompetenteren. Und in dem Fall meint man aber die Kompetenz der Selbstreflexion. Der Begriff geht auf eine Publikation von David Dunning und Justin Kruger im Jahr 1999 zurück. Zitat, wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Also ich bin so doof, ich weiß noch nicht, was ich doof bin. Die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist. In dem Zusammenhang auch sehr bekannt das Zitat von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist dann der Kompetente, der sich dessen bewusst ist. Dann haben wir über Kommunikation nochmal gesprochen, und zwar über das Aussprechen von Gefühlen. Wenn ich jetzt sage, ich bin traurig, dann ist das für viele Menschen eine große Bürde, das auszuhalten, weil traurig ist ein sehr schwieriges Gefühl. Wenn der andere die emotionale Kompetenz nicht hat, das Gefühl einzuordnen, wird er dann wahrscheinlich überfordert sein. Deswegen wäre eine Alternative zu sagen, mir geht's nicht gut. Das ist ja kein Gefühl, aber es könnte so die langsame Annäherung an den emotionalen Ausdruck sein. Und der andere kann sagen, was meinst du? Hey, ich bin traurig oder ich finde es ein bisschen schade, das. Also von mir geht es nicht gut. Das ist wie so eine Testformulierung. Wenn der andere darauf eingeht, ja, ich finde es schade, das. Ja, ich bin traurig, ein bisschen traurig. Ich bin richtig traurig. Und dann kann die Stimme und die Körpersprache noch dazukommen. Das heißt, die Angemessenheit von Sprache ergibt sich ja aus der Betrachtung beider SenderInnen, EmpfängerInnen und so weiter. Und da kann es geboten sein, etwas vorsichtig, etwas bescheiden, etwas sanft im Ausdruck zu Beginn zu sein. Dann war die Formulierung, ich durchsteige die Firma noch nicht. Ja, noch nicht, das ist schon perspektivisch formuliert, das ist günstig, aber statt ich durchsteige sie noch nicht, das ist ja durchsteigen nicht, das ist schon eine negative Formulierung, könnte man auch sagen, ich entdecke sie gerade noch neu, ich habe noch nicht alles entdeckt. Da ist Sprache sehr ausdrucksstark bzw. bedeutungsvoll, weil es eine Stimmung schafft. Und ich entdecke die Firma gerade noch, die Augen gehen auf, die Freude ist da. Das ist die perspektivische Freude eines Kindes im positiven Sinn. Da ist was zu entdecken, ich freue mich. Ich durchsteige noch nicht, ist eher defizitorientiert. Und dann war noch der Begriff negatives Feedback. Da bin ich dann auch gleich dazwischen gegangen, weil es gibt kein negatives Feedback. Wenn ich negativ sage, dann ist es gleich eine Bewertung und es gibt vielleicht kritisches Feedback oder Feedback, in dem ich etwas anprangere oder kritisiere oder es ist ein Vorwurf. Ja, aber wenn ich sage negativ, also es ist ja nicht falsch zu sagen negatives Feedback, aber ich laufe Gefahr, dass ich mich davon distanziere. So gibt es auch keine negativen Emotionen, da wird das noch deutlicher. Es gibt nur unangenehme Emotionen oder ungünstige oder belastende. Man kann natürlich auch sagen negative, ja, man könnte mir jetzt Pedanterie und so weiter vorwerfen. Ich sage, ja, ist in Ordnung, aber dennoch, es wird den unangenehmen Gefühlen nicht gerecht, wenn wir sie als negativ beschreiben. Dann hatten wir ein Fallbeispiel, da gab es ein Jobgespräch, also die Person wurde dazugeholt. Es gab vorher aber kein Briefing, also diese Person wusste gar nicht, was ist ihre Rolle. Und die saß dann da 30 Minuten dabei und fing sich an, überflüssig vorzukommen, weil sie nur so in so einer passiven Rolle war. Und dann haben wir uns das auch angeschaut, die ist dann gegangen, diese Person, ohne was zu sagen oder nur ganz kurz. Aber was war das wahre Motiv zu gehen? Auf der einen Seite unerfüllte Bedürfnisse, nämlich Wahrnehmung, Wertschätzung, Transparenz, Partizipation und. Diese Bedürfnisse waren nicht erfüllt, weil sie nur da gesessen hat. Sie hatte keine offizielle Aufgabe und hat gesagt, okay, wie kann man das beim nächsten Mal umgehen? Im Vorfeld schon zu klären, selbst im Affekt oder zwischen Tür und Angel. Da kommt der Vorgesetzte rein, komm mal bitte mit rüber ins Bewerbungsgespräch. Was ist meine Rolle auf dem Weg dahin? Da ist immer genug Zeit, diese Frage zu stellen. Und dann zu sagen, ich würde nach 30 Minuten mich wieder meinen Aufgaben zuwenden. Oder soll ich die ganze Zeit bleiben? Wie lange wird das dauern und so weiter? Das können unangenehme Fragen sein, kleinteilige Fragen. Aber das ist Selbstfürsorge, sich dem zuzuwenden. Ich spreche gleich nochmal über Selbstfürsorge. Lieber stelle ich Fragen vorneweg, die vielleicht den anderen nicht so erfreuen, als nachher überrascht zu sein und dann im Affekt vor anderen die Fragen stellen zu müssen. Das ist eine Abwägung. Ja, bin ich jetzt, ist meine Aufgabe präsent zu sein oder soll ich teilnehmen? Und dann gab es einen Vorwurf von dem Vorgesetzten, also ein Vorwurfsangebot, es gibt ja keine Vorwürfe, es wurde irgendwie so unterstellt, es ist Führungsschwäche. Und dann hat sich diese Person gerechtfertigt, hat also erklärt, warum sie keine Führungsschwäche hat oder warum sie was gemacht hat. Und rechtfertigen ist ja oft eine, da liegt ja oft eine Schuldeinsicht zugrunde. Und eben nicht in diese Falle zu gehen, sondern da wirft dir jemand was vor. Fehlende Führungsschwäche, sagst du, was verstehst du genau darunter? Oder zu sagen, nee, es ist keine, sondern ich habe das deshalb gemacht. Also direkt zu verneinen mit einem guten Grund. Und dann klaut man dem anderen das Urteil. Also man verweigert es, indem man ihn aufklärt. Da war der Wunsch da, die Kompetenz Feedback, Kritik geben und Kritik nehmen. Dann haben wir gesagt, ja, beim Kritik nehmen gibt es drei oder vielleicht noch mehr Erfolgsfaktoren oder Fragestellungen. Das eine ist die Person. Kann ich von der Person das Feedback annehmen? Dann der Inhalt, kann ich den Inhalt annehmen? Und drittens, kann ich die Form annehmen? Und wenn ich merke, dass bei mir Widerstand, Ablehnung ist, könnte es an der Person sein, an dem Wer, an dem was gesagt wird oder an dem Wie oder eine Kombination. Es könnte wer, was und wie sein. Und wenn ich weiß, dass es diese drei Faktoren sein könnten, bin ich natürlich aufgeklärter und kann sagen, ich kann das schon annehmen, das war's, auch von dir, wer, aber nicht das Wie. Du hast gerade die Augen verdreht, deine Stimme wurde lauter, du hast aufs Handy geguckt. Also ich könnte das Wie anprangern oder das Was. Mir sagt jemand was, was eigentlich eine Projektion auf mich ist. Da ist das Johari-Fenster wunderbar. da sage ich gleich noch was dazu, ne? Oder die Person zu sagen. Also ich finde, du hast das nett gemacht, auch die Art und Weise, aber mir ist schwer gefallen, dass du mir das sagst. Also da gehört natürlich ein großes Reflexionsniveau und Offenheit dazu zuzugeben, dass man einfach ein Ego-Problem hatte. Ja, dann den Nutzen zu erkennen. Also selbst wenn ich bei Personen, Inhalt oder Form ein Problem habe, dass ich dann sage, ja, dein Nutzen ist ja ein Entwicklungspotenzial. Also im Feedback ist ja immer, ich höre etwas, wo ich mich entwickeln kann oder der andere verwechselt mich mit jemandem. Und Rosenberg hat mal gesagt, alles, was Menschen sagen, ist ein Bitte oder ein Danke. Also wenn dich jemand anschreit, sagt er, bitte mach es anders. Wenn jemand dir auf die Schulter klopft oder so, ne, oder wenn jemand dir einen Kaffee bringt, dann ist das Danke, dass du bist, wie du bist. Ich liebe dich, ich mag dich, was auch immer. Wir nehmen jetzt mal das Manipulative, lassen das mal außen vor. Also so kann es auch helfen, bei unerwünschter Kritik stabiler zu bleiben, zu sagen, hier liegt eine Bitte drin. Und diese Bitte rausarbeite, indem ich zum Beispiel übersetze. Juhari-Fenster, wunderbares Konzept, einfach mal Wikipedia nachschauen. Es geht darum, dass wenn zwei Menschen sich begegnen, dann gibt es eine 4 Quadranten. Der erste Quadrant ist die öffentliche Person. Das ist die Arena, also das, was ich an mir sehe und mein Gegenüber an mir sieht. Ich bin ein Mann, ich bin ein Coach, ich heiße Philipp, das ist die öffentliche Person von mir. Dann gibt es die private Person, die Fassade, das ist das, was ich über mich weiß, der andere aber nicht. Zum Beispiel, ich habe gerade schlechte Laune, weil ich wenig geschlafen habe. Das weiß der andere nicht. Es könnte also geboten sein, dem anderen zu sagen, ich gähne jetzt ein bisschen, habe schlechte Laune, schlecht geschlafen. Dann weiß der andere, aha, wenn ich nicht so belastbar bin, dann liegt das an der letzten Nacht und nicht an ihm. Also es kann sinnvoll sein, das preiszugeben. Wenn du allerdings gerade Durchfall hast, ich bin ein bisschen derbe, dann ist es gut, es nicht zu erzählen, weil es ist nicht beziehungsrelevant. Das braucht der andere nicht zu wissen. Das heißt, wir haben eine Entscheidung zu treffen, was wir wann von uns preisgeben, was der andere nicht weiß. Das Beziehungsstiftende. Umgekehrt sieht der andere bei mir Dinge, die ich nicht sehe. Zum Beispiel mein Hosenstall ist auf oder ich habe einen Fleck auf meinem Hemd. Wir sind auf dem Kongress, ich will da gerade reinlaufen, wir frühstücken zusammen. Da sagt der andere zu mir, du hast noch ein anderes Hemd dabei, da ist ein Fleck drauf. Das ist ein blinder Fleck, für den ich dankbar vielleicht bin, weil ich kann das Hemd noch wechseln. Wenn ich das Hemd nicht wechseln kann, bin ich vielleicht nicht dankbar, weil jetzt weiß ich es und bin deswegen verunsichert. Also das Juhari-Fenster ist relevant für Feedback-Situationen. Entweder sagt dein Gegenüber dir etwas, was dich trifft und entweder stimmt das dann und es war ein blinder Fleck, du willst es nicht zugeben, weil es mit deinem Selbstbild kollidiert, oder es ist eine Projektion, der hat dich verwechselt mit jemandem. Ich höre manchmal in den Rückmeldungen, ich sei arrogant und ich kann das selten annehmen, weil mein Verständnis von Arroganz ist, sich über andere zu erhöhen und ich weiß ja, wie oft ich mich selbst in Frage stelle, also Zweifel, Schuld, Scham, das sehen die anderen ja nicht. Das heißt, sie verwechseln mich vielleicht mit jemandem, der in der Tat arrogant wäre, was auch immer Arroganz ist. Und der vierte Quadrant ist, wir sehen es beide nicht, das ist das Unbewusste, das sind deine Träume. Also Quadrant 1, öffentliche Person, die Arena, das ist für beide sichtbar. Zweiter Quadrant wäre dann die Fassade, die private Person, das, was ich über mich weiß, aber der andere nicht. Dritter Quadrant, blinder Fleck, das, was der andere an mir sieht und ich nicht an mir. Vierter Quadrant, das, was wir beide nicht wissen an mir. Das können wir überspringen, weil damit können wir nicht arbeiten. Ja, und wenn du Feedback geben willst und dann nicht weißt, was du sagen sollst, dann kann man einen Ankersatz sagen. Zum Beispiel, du, mich beschäftigt gerade etwas. Sobald ich es klarer habe, komme ich gerne auf dich zu. Das ist so eine Art Zeitgewinn. Der andere hört, du hast was, eine Foot-in-the-Door-Policy. Du kannst später dann gut darauf dich beziehen. Und dann fällt es nicht so schwer, später es nochmal anzusprechen. Letzter Punkt, dann ging es so um Selbstliebe statt Angst. Wir haben so festgestellt, dass wir oft Angst haben, und zwar vor den drei A's. Angst vor Auseinandersetzung oder Ablehnung oder Ausgrenzung. Auseinandersetzung, mehr der andere mit mir diskutieren, ich habe aber keinen Bock. Also spreche ich es erstmal gar nicht an. Wenn ich keine Angst vor Auseinandersetzung habe, dann Angst vor Ablehnung vielleicht. Der könnte dann not amused sein, der könnte dann gegen mich sein. In dem Moment will ich nicht. Das dritte wäre Ausgrenzung, das wäre so was Systematisches grundsätzlich, wenn der so wirklich so in, ich soll nicht mehr dabei sein, der mobbt mich, was auch immer. Stell dir vor, du hast keine Angst dieser Art, keine Angst vor Auseinandersetzung, keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor Ausgrenzung. Dann wären wir viel freier. Das wäre Freiheit, das wäre in der Gegenwart sagen, was ist. Wann können wir gut Kritik annehmen? Wann werden wir weniger Opfer unserer eigenen Schuld und Scham? Wenn wir Selbstliebe lernen, Selbstliebe, Riesenthema, und ich meine Selbstliebe setze ich zusammen aus drei Schritten. Der erste Schritt ist Selbsterkenntnis. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Was sind meine ganzen Muster und Konditionierungen und Schatten, die ich einfach so mit mir rumschleppe? Kränkungen und Wunden von früher? Selbsterkenntnis. Zweiter Schritt, Selbstakzeptanz. Ja, das gehört zu mir. Ich zum Beispiel habe Schmollen immer wieder als Thema. Meine erste Konfliktbewältigungsstrategie ist Schmollen und Urteilen. Ist mir mitgegeben worden, habe ich aufgeschnappt, versuche ich weniger zu machen. Selbstakzeptanz, es gehört leider zu mir, obwohl ich es nicht mag. Aber es ist halt nun mal in mir angelegt. So, jetzt kommt ein Zug, hoffen wir mal, dass er nicht so laut wird. Das dritte ist Selbstfürsorge. Also ich habe erstmal Selbsterkenntnis, ich weiß, wer ich bin. Dann Selbstakzeptanz, ich habe da einen Haken dran gemacht. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss, darf auch keiner werden. Selbstfürsorge, ich setze mich für mich ein, ich führe ein gutes Leben. Also ich schaue mir meine Bedürfnisse an und schaue, dass sie in einem hohen Maß erfüllt werden. Selbstliebe, also die Summe aus Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge. Und dann haben wir ganz am Ende noch über Flow nachgedacht. Flow, das Konzept von Csikszentmihalyi oder so ähnlich. Da geht es darum, dass wir das eigene Leistungsvermögen und die Komplexität der Aufgaben, dass die irgendwie im Einklang sind. Also, je weniger kompetent ich bin, desto weniger anspruchsvoll sollten die Aufgaben sein, dann passt das. Je kompetenter ich bin, desto komplexer dürfen die Aufgaben sein. Das kann man sich vorstellen in so einem XY-Diagramm, wie so ein Fächer, der sich in der Mitte aufmacht. Und wenn du jetzt eine sehr hohe Kompetenz hast, also auf der X-Achse ganz weit rechts, die Aufgaben sind aber eher dröge, also auf der Y-Achse recht tief, dann bist du im rechten unteren Bereich und das ist die Langeweile. Und dann passiert oft sowas wie innere Kündigung oder Dienst nach Vorschrift. Dann gehen wir weg von der Firma, suchen eine neue Herausforderung. Dann sind wir in der neuen Firma, da ist die Kompetenz noch nicht so groß, also X-Achse eher zurück. Die Aufgaben erscheinen aber groß, also groß und erschlagend, also Y-Wert hoch, groß. Dann sind wir links oben in dem Fächer und das ist dann Überforderung. Und zwischen Überforderung und Langeweile pendeln wir quasi hin und her und der Flow ist der Bereich in der Mitte. Und das Ziel ist, dass wir uns immer weiterentwickeln, also die Kompetenz immer größer wird und dadurch auch der Anspruch der Aufgaben immer mehr wachsen kann. Und deswegen sollte ich mit mir auch gnädig sein, wenn ich eine Firma verlasse, werde ich wahrscheinlich woanders erstmal in diesen Bereich der Überforderung reinkommen. Und dann ist wichtig, dass ich selbstfürsorgliche Glaubenssätze formulieren. Ich darf jetzt noch überfordert sein. Ich gehe damit auch offen um. Ich spreche es an, baue vertrauensvolle, lernorientierte oder ressourcenorientierte, entwicklungsorientierte Beziehungen auf. Und da sind wir wieder am Anfang des Podcasts, nämlich wie kann ich intelligent mit dem unerwünschten Schuldaufkommen vorgehen. Ja, das war der Podcast zum Thema Führungskräftetraining.
Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.